Deutsche Welle. Im Gespräch.
Der in Deutschland geborene Physiker Andreas Weigand ist Experte im Data Mining, also im Sammeln und Auswerten von Informationen. Er erstellt aus den Daten, die Menschen im Internet preisgeben, Verhaltensmuster. Weigand lebt in San Francisco, Shanghai und im Internet. An der kalifornischen Universität Stanford hat er Vorlesungen gehalten. Dort traf ihn Christina Bergmann und fragte ihn zuerst, wie wichtig heutzutage die Online-Präsenz ist und ob sich der Einzelne darüber definiert, ob er immer erreichbar ist.
Das ist meiner Meinung nach einer der größten Unterschiede zwischen Europa, Asien und Amerika. Ich verbringe ja jedes Jahr 2-3 Monate in China. Und da ist es tatsächlich so, dass sie in Bewerbungsschreiben von Studenten eben die Bemerkung sehen, ich bin wirklich 24 Stunden am Tag zu erreichen, sie können mich gerne auch nachts um 3 Uhr anrufen. Während in Deutschland häufig ja doch der Stand dadurch definiert wird, dass ab 17 Uhr das Diensthandy abgeschaltet wird. Und Amerika ist nur ein großes Land, liegt irgendwie dazwischen. Ich habe das Gefühl, dass da auch sehr große Generationsunterschiede da sind. Wir haben in der Vorlesung gesehen, dass für 13 oder 14 bis 18-Jährige E-Mail nur noch 3% das Wichtigste ist. Aber das Handy bei Abstand dominiert. Gerade zur Erklärung, wir hatten in der Vorlesung 500 Facebook-Benutzer gefragt, nach wenigen Minuten, was ist denn in ihnen wirklich das wichtigste Kommunikationsmittel? Und da war ganz danach Alter, dass je älter die Leute sind, desto wichtiger war ein E-Mail.
Kann man da eine Voraussage treffen, sagen, das ist jetzt so, bei den Jungen jetzt, werden die ihr Verhalten ändern oder sagt man einfach, die sind so aufgewachsen und das bleibt so?
Die Leute, die nach 1980 geboren wurden, die haben eben gar keine Gesellschaft ohne Handy erlebt, gar keine Gesellschaft ohne Internet erlebt. Und die können sich auch nicht mehr wegdenken. Während die Leute, die vor 80 geboren wurden, noch älter sind, hier 30, 40 Jahren, gerade noch mit Kulturrevolution, für die gab es damals natürlich auch kein E-Mail und so. Also in China ist das Ganze noch viel deutlicher, viel stärker vertreten als hier im Silicon Valley, wo wir eine so hohe Anreicherung von technologiefreundlichen Leuten haben, dass die Altersunterschiede, glaube ich, weniger eine Rolle spielen als in Deutschland, als ganz in China sicherlich.
Die Globalisierung ist immer ein Schlagwort, mit dem gearbeitet wird. Werden sich da möglicherweise die Unterschiede, die kulturellen Unterschiede auch angleichen?
Wissen Sie, als ich vor 21 Jahren nach Amerika gezogen bin, um hier in Stanford zu promovieren, da dachte ich so in den ersten 2-3 Wochen, ach, ich kann da recht gut drüber reden, was ein Amerikaner ist als in Deutschland. Aber je länger ich hier bin, desto schwieriger wird es tatsächlich, über die kulturellen Unterschiede zu sprechen. Und ähnlich mit China, ich bin seit 94 in China, weiß noch, habe dann nach meinen ersten 2-3 Wochen einen Reisebericht geschrieben und dachte mir, so ist es einfach, jetzt hast du es verstanden, Andreas, schön gemacht. Aber heutzutage fällt es immer schwieriger, da wirklich zu abstrahieren, weil auch aufgrund der Mobilität innerhalb der letzten, sagen wir, 5 bis 10 Jahre, viel der Leute, die hier studiert haben im Silicon Valley, danach zum Beispiel nach China gegangen sind und damit die Spitze der Bevölkerung, die ich in China kenne, gar nicht so ganz unterschiedlich ist von Leuten, die ich hier im Silicon Valley habe. In der Vorlesung bei mir sind etwa die Hälfte aller Studenten Asiaten.
Die Online-Präsenz ist das eine, die Online-Existenz das andere. Inwieweit ist es denn heutzutage wichtig, dass man online präsent ist, also Seiten hat und Facebook hat, dass man sozusagen wiederfindbar ist, erkennbar ist im Netz?
Ich habe das große Glück, dass mein Familienname, wenn man ihn richtig buchstabiert, relativ selten ist. Also wenn Sie bei Google oder bei Yahoo Weigand eingeben, da ist es im Prinzip hier meine Familie, mein Bruder, mein Cousin und so weiter. Also es ist relativ wohl definiert. Zum Beispiel ein Freund von mir namens John Lee hat sich mittlerweile extra noch ein X als Xaver oder was man da auch immer dazu sagen möchte, eingelegt, damit er wenigstens findbar ist auf dem Web, weil es wahrscheinlich hunderte von tausenden John Lees auf der Welt gibt. Also Online-Präsenz und Online-Existenz haben Sie angesprochen. Was dabei noch für fehlt, ist die Pseudonymität dazu zu nehmen. Denn die starke Identifizierung, wirklich zu wissen, dass sich bei dem John Lee um meinen John Lee und nicht um irgendeinen anderen John Lee handelt, ist gar nicht das Wichtige, sondern eine persistent Identity zu haben. In meinem Fall ist die A. Weigand, die ich genauso bei Flickr wie bei auch anderen Websites habe. Und die Leute wissen dann, die mich kennen, aha, das ist der Andreas.
Ja, aber was bedeutet das jetzt? Ich meine, bei Ihnen ist das nicht mehr nötig, aber bei anderen ja auch, die sich eben Existenzen aufbauen. Sie sagen, irgendwann da studieren und dort arbeiten, eben genau diese Existenz zu haben und die dann auch zurückzuverfolgen ist und eine gewisse Qualität sozusagen über die Person aussagt im Netz. Ist das wichtig, zum Beispiel bei Bewerbung?
Also ich gucke mir an sich immer auf dem Web an, was über jemanden gesagt wird, wenn er sich bei mir bewirbt. Man darf sich nicht alles so ganz ernst nehmen, was über jemanden gesagt wird. So manchmal kommt schon ein Lebenslauf über den Tisch von jemandem, der vor einem früher mal vor 10 Jahren gearbeitet hat. Und da steht er dann doch etwas anders in diesem Lebenslauf, als man in Erinnerung hatte. Und da jeder das irgendwie macht, das wird irgendwie rausnormiert. Und man kriegt schon ein gutes Gefühl dafür, um wen es sich da so handelt.
Bedeutet das aber nicht, dass sich sozusagen zwei Gesellschaften entwickelt haben? Die einen, die im Netz arbeiten, leben, stattfinden und die anderen, die, weil sie zum Beispiel einfach auch gar keinen Zugang haben zum Netz, da komplett rausfallen?
Ich kann wirklich nur über Deutschland, vielleicht ein bisschen über die Schweiz und über die Vereinigten Staaten, da hauptsächlich auch über die Küsten nur und über China reden. Und da ist es in den meisten Fällen so, in Deutschland sicherlich, in Amerika, hier an Küsten auch, dass es eine bewusste Entscheidung ist, die nicht vom Ökonomischen her abhängt. China ist dann nun interessanter, weil China mit seinen 1,3 Milliarden Menschen sicherlich 80 oder 90% dieser Bevölkerung nicht finanziell in der Lage sind, sich einen Computer zu leisten. Das muss man ganz klar sehen, dass wenn wir über China sprechen, wir immer nur an Shanghai, Peking und so weiter denken und nicht an die Leute, die irgendwie in Urumqi auf dem Lande sitzen. Urumqi ist natürlich auch eine Stadt, aber in irgendwie in Provinz auf dem Lande sitzen, in der Mongolei oder so. Ich würde mich wundern, wenn im Bewusstsein des Bauerns in der inneren Mongolei das Web oder das Internet eine wichtige Rolle spielt. Anders ist das mit dem Handy. Pro Tag werden in der Volksrepublik China 1 Million neue Handys verkauft. Selbst die Migrant Workers, also die Gastarbeiter, haben alle ihr Handy und die Regierung schickt auch Nachrichten, zum Beispiel über Gesundheitsdinge, den Leuten mit dem Handy zu.
Also Handy und Internet, zwei wichtige Dinge, die ja doch irgendwie zusammengehören. Sie haben gesagt, Sie können keine Voraussagen treffen, aber Sie können sich ja vielleicht was wünschen, wenn Sie jetzt sich vorstellen, in 5 Jahren, was wünschen Sie sich denn, was Handy und Internet dann können?
Also erstmal nicht in 5 Jahren, sondern ich wünschte mir heute, dass ich zum Beispiel in meinem Hause mein Handy vernünftige Empfang hätte. Das wäre schon mal ein ganz pragmatischer Wunsch für die Gegenzeit. In 5 Jahren glaube ich, dass wir mit Location-Based Services einen ganz anderen Stellenwert haben als heutzutage. Was ich damit, vielleicht darf ich ein Beispiel geben. Ich arbeite hier mit einem Startup zusammen, wo wir auf eine solche Short Code, also eine kurze Nummer, irgendwas eingeben können und das wird abgespeichert, natürlich mit dem Zeitstempel, auch mit der Örtlichkeit, mit der Geografie, wo man gerade ist und was auch immer ich schreibe. Und damit habe ich also einen ganz komprimierten Lebenslauf sozusagen, im wörtlichen Sinne, wo ich so lang laufe, wo ich verbinden kann, wenn mir immer was einfällt, wenn ich irgendeine Bemerkung machen möchte. Hier war der Gewürztraminer besonders gut. Hier vielleicht lieber dann doch nicht den Kaffee-Mokka trinken. Dann kann ich das tun und das wird ganz einfach abgespeichert als einfacher Textfile, also nichts Kompliziertes da. Und ich kann auch freigeben Dinge, die ich davon freigeben möchte an Freunde. Also da sehe ich schon einen Unterschied zum derzeitigen Leben, wo ich Dinge in ein File, was mir gehört, ist ein geschütztes Datei, wo ich, wenn ich nicht möchte, dass jemand reingucke, das auch nicht zulassen werde, mein Leben sozusagen abspeichern kann. Man kann das noch etwas weiterführen und sagen, vielleicht möchten wir auch noch Bilder ablegen und so. Für mich ist es gar nicht das Wichtige, die Bilder, sondern die Barriere auf 0 runterzuschrauben, so ich sagen kann, wenn mir was einfällt, wenn ich was bemerken möchte, wenn ich was taggen möchte, wie es heutzutage heißt, also wenn eine Aufmerksamkeit auf irgendwas liegt, dass ich es dann in meinen eigenen Lebenslauf einfach einfügen kann. Da sehe ich eine Sache, die wahrscheinlich in 5 Jahren alle ganz automatisch mitmachen werden.
Das war Christina Bergmann im Gespräch mit Andreas Weigent.